Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 10. Februar, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus und mit euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Verlorene Sportlergeneration durch Corona.
Biathlon-WM startet. ZDF-Experte Sven Fischer setzt auf Peiffer und Preuß.
Und was erwartet das deutsche Quartett bei der Skicross-WM?
Außerdem gibt es natürlich Top und Flop, die Geburtstagskinder und natürlich auch die Ereignisse des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und natürlich haben wir auch wieder unsere Frage des Tages.
Ja, passend zum internationalen Tag der doofen Nuss suchen wir die dümmsten, nicht die dümmsten Sportler, und wir beiden nehmen uns sowieso da komplett raus.
Danke.
Sondern wir suchen die dümmsten Sportverletzungen, beziehungsweise Verletzungen, die Sportler erlitten und dann ausfielen und die auf ziemlich doofe Weise zustande kamen. Also da gibt's kuriose Sachen, aber.
Ja, ein ganz schönes Thema, wie ich finde. Weil Geschichten, die das Leben schreibt, herrlich.
Ja, ja, hört mal selbst, in zweimal je 40 Sekunden, Andreas, du darfst anfangen.
Ja, also ich weiß nicht, ob es von ungefähr kommt, aber in der Liste derer, die sich besonders dumme Verletzungen zugezogen haben, sind Fußballer ganz weit oben. Der Engländer Alan Wright erlitt eine Sehnenreizung im Knie, als er das Gaspedal seines Ferraris voll durchtreten wollte. Torwartlegende David Seaman renkte sich die Schulter aus, als er beim Angeln einen besonders dicken Fisch aus dem Wasser zog. Baseballer Sammy Sosa hat ein Spiel aussetzen müssen, weil er so oft und so heftig niesen musste, dass er sich Rückenkrämpfe zuzog, und sein Sportskamerad John Smoltz war so doof, der zog sich Verbrennungen zu, weil er ein Hemd bügelte, als er es schon anhatte. Der Basketballer Lionel Simmons spielt viel zu viel Gameboy und hat dadurch eine Sehnenentzündung bekommen. Und kommt mein letztes, absolut unfassbarste, viel Pech für den US-Schwimmer Ryan Lochte. Der wurde von einem weiblichen Fan über den Haufen gerannt und hat sich ein Kreuz- und Innenbandriss zugezogen. Oh je.
Ja, aber ich meine, wenn der Fan dann entsprechend attraktiv war.
Gut, ja, vielleicht ist es heute seine Frau, man weiß es nicht.
Die Geschichte mit dem Niesen und den Krämpfen, das hatte ich auch schon mal. Ich habe mir auch schon mal die Schulter beim Niesen irgendwie, ne?
Das kenne ich auch nur zu gut. Also ich hatte es mal ganz stark mit dem Rücken, und wenn du dann Schnupfen hast und wenn du dann erkältet bist, das ist die Pest. Geht gar nicht. Kann ich also gut nachvollziehen.
Dann will ich mal meine 40 Sekunden starten. Mhm. Der König der bekloppten Verletzung ist für mich Charles Aconor, der Ex-Wolfsburger. Der hat sich mal, wie auch immer, seine eigene elektrisch ausfahrbare Autoantenne in die Nase gerammt. Keine Ahnung wie. Der fiel danach aber aus. Oder Jari Littmann, finnischer Fußballer, musste lange pausieren, weil er sich beim Entkorken einer Sektflasche, Achtung, den Korken ins Auge geschossen hat. Und Footballer Brandon Marshall, der erlebte, wie gefährlich Fastfood ist. Er rutschte nämlich auf dem Papier eines McDonald's Burgers aus. Der fiel in seinen Fernseher und schnitt sich dann auch noch den Arm auf. Und dann gab es noch eine Verletzung, die hätte ich mir auch zuziehen können. Robbie Keane hat es gemacht, der lag auf dem Sofa, wollte umschalten im Fernsehen, versuchte die Fernbedienung mit dem Fuß zu erreichen, und was hat er sich geholt? Einen mehrfachen Bänderriss.
Okay, ich gebe es zu. Das ist die dümmste Verletzung von definitiv allen. Oh mein Gott. Aber weißt du, was auch ganz oft vorkommt? Dass man sich bei der Pediküre nicht ordentlich die Fußnägel schneidet und deshalb dann irgendwie sich die Zehen entzünden. Das haben ganz viele Tennisspieler, auch Fußballer, und deswegen mussten die auch aussetzen. Vielleicht sollten die tatsächlich in professionelle Pediküre investieren.
Das ist sonst am falschen Ende gespart, würde ich mal sagen.
würde ich sagen, wobei es am ganz unteren Ende ist, aber naja, wie ist das denn bei euch? Ist euch was Ähnliches passiert? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung oder mit eurer Geschichte an folgende Nummer 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und dann gibt's bitte zunächst mal das Wort Stand jetzt, also die Bezeichnung Stand jetzt an, dann euren Namen und dann können wir die Nachricht auch richtig zuordnen und geben sie dann auch gerne weiter.
Stand jetzt aktuell.
Die unmittelbaren Auswirkungen der Corona-Krise für den Sport haben wir in dieser Sendung und an dieser Stelle schon oft besprochen. Wettkämpfe werden verlegt, abgesagt oder vor leeren Rängen ausgetragen. Die Einnahmeverluste mit all ihren Auswirkungen haben wir ebenfalls schon diskutiert. Aber was ist eigentlich mit den Sportlern in dieser Pandemiezeit, gerade mit jungen Sportlern? Was bedeutet die Pandemie für Sie und Ihre Entwicklung?
Ich habe mich unterhalten mit jungen Sportlern, die eben schon erfolgreich sind, aber jetzt eben nicht mehr so trainieren können. Die, die noch nach oben kommen wollen, die in Internaten sind, die leiden. Und die können einfach nicht mehr so trainieren, wie sie trainiert haben und haben natürlich Angst, eben ihren Leistungsstand zu verlieren. Und das ist der Druck ist enorm. Also du möchtest was machen, kannst es aber nicht. Und Da leiden die Sportler, die jungen Sportler sehr darunter und werden natürlich auch eben durch diesen Druck depressiv.
Das sagt Theresa Enke im Interview mit dem Sportinformationsdienst SID. Theresa Enke ist die Witwe von Robert Enke und hatte nach dessen Freitod 2010 eine Stiftung für den Kampf gegen die Krankheit Depression gegründet. Sie sieht die Gefahr, dass die Auswirkungen der Corona-Krise dafür sorgen könnten, dass dem Sport viele hoffnungsvolle Nachwuchstalente verloren gehen werden. Sie spricht sogar von einer verlorenen Generation.
Ich glaube, dass wir irgendwann davon sprechen, sowohl schulisch als eben auch sportlich, dass man merkt, da kommen vielleicht nicht so viele Sportler hoch jetzt in der Zeit und das wird sich auswirken und ich finde das sehr dramatisch, also für die Jugend und man weiß ja selber, ich habe mit Robert zusammengelebt, ich weiß, wie wichtig dieser Sport ist und wenn man da ein Talent hat und viele wollen es ja dann auch beruflich machen und auf einmal entgleitet einem das, es ist eine Tragödie. Ich verstehe jeden, der da Angst bekommt.
Doch Theresa Enke sieht nicht nur die negativen Seiten der Pandemie, die kann für einige auch was Gutes bedeuten.
Ich glaube aber, dass die Pandemie, also für Depressive, für Menschen mit psychischen Erkrankungen eben, dass die profitieren werden im Nachhinein, weil wir sind viel sensibler, gehen jetzt mit dem Thema um und auch der davor keine Probleme hatte und sich nicht reinversetzen konnte. Ich glaube, dass sich viele Menschen jetzt in einem depressiven, das ist nicht zu, wie sagt man, man kann das nicht gleichsetzen. Also ich weiß jetzt, wie der denkt, ich weiß heute noch nicht, wie diese Gefühle waren, aber trotzdem geht man mit der Person sensibler um, weil man sich vorstellen kann, wie sehr die leiden muss, weil man es selbst erfährt.
Welche Tipps hat Theresa Enke denn speziell für betroffene Sportler, mit der schwierigen Situation umzugehen, sich nicht aufzugeben, sondern weiter trotz der ungewissen Zukunft zu arbeiten?
In erster Linie ist es wichtig, im Alltag zu bleiben, eben sich früh den Wecker zu stellen, rauszugehen, versuchen, anderweitig sich fit zu halten, durchlaufen, durch Krafttraining zu Hause. Es gibt ja wirklich so viele Videoportals, wo man sich das dann holen kann. Das ersetzt das nicht, aber dass man nicht so komplett alles verliert und dann noch tiefer fällt. Dann ist man vielleicht ungesünder oder es ist alles irgendwie anders dadurch. Und wichtig ist, im Alltag zu bleiben, sich vielleicht einen Kumpel zu holen. Man darf ja mit jemandem dann Sport machen. Über die sozialen Medien Kontakte zu halten, zu seinen anderen, zu seinen Kollegen und Sportlern und sich da irgendwie ein bisschen hochzuziehen, weil man dann auch sieht, auch dem Teamkollegen geht es nicht anders. Und die Individualsportler, also ich merke das jetzt im Sportbereich nicht so, weil ich bin davor alleine gelaufen und laufe jetzt auch alleine. Und aber Sport eben, der ein Trainer braucht oder ein Team braucht, ist es ganz, ganz schwer. Und da muss man eben selber die Kraft aufbringen, da was zu tun.
O-Töne aus einem exklusiven Interview des Sportinformationsdienstes SID mit Theresa Enke zur steigenden Zahl an Depressionserkrankungen bedingt durch die Corona-Pandemie.
Stand jetzt aktuell.
Im Biathlon steht in Pokljuka der Saisonhöhepunkt an. Nach der Eröffnungsfeier gestern startet heute die WM mit der Mixstaffel. Um 15 Uhr geht's los. Das ZDF überträgt zwar erst ab 17. Februar aus Pokljuka, vorher ist die ARD dran, aber Sven Fischer, der ZDF-Experte, hat jetzt schon im Gespräch mit uns die Chance der deutschen Skijägerinnen und Skijäger auf der slowenischen Hochebene auf Medaillen eingeschätzt. Sven, wie sehr freust du dich denn auf die Biathlon-WM in Pokljuka?
Ja, ganz sehr sogar. Also das ist für mich immer wieder ein Highlight und es gibt viele, die der Meinung sind, Weltmeisterschaften sollten ähnlich wie im Langlauf oder in anderen Disziplinen in größeren Abständen sein. Aber ich bin der Meinung, dass viele junge Athleten da viel besser eine Chance kriegen und ich freue mich riesig darauf, na klar, Corona-bedingt, umso mehr, dass das stattfinden kann. Viele anderen Sportarten können das nicht und von daher ist es aber wichtig, dass man sozusagen da an einem Strang zieht, dass in Zukunft alle wieder dann Weltmeisterschaften haben können.
Die Strecke in Pokljuka, wunderschön gelegen im Triglav-Nationalpark im Herzen der Julischen Alpen, für alle Erdkundefreunde unter unseren Hörern. Diese Strecke, die hat ja vor allem auch viel Weltcup-Vergangenheit, ist ein längst etablierter Austragungsort. Was macht aus deiner Sicht das Streckenprofil dort aus?
Generell ist zu sagen, dass egal wie das Profil ist, ob es jetzt steiler ist oder ob es flacher gehalten wird, wichtig ist die Kilometerzahl und die ist begrenzt und von daher gibt es auf alle Fälle faire Wettkämpfe und wenn man jetzt sagt, eine relativ flache Strecke wäre jetzt leicht oder einfach, da werden gleich die Athleten von Leichtathletik oder von Eisschnelllauf in die Höhe gehen und werden sagen, wir haben es auch flach und trotzdem ist es brutal hart. Also von daher entscheidet ja dann auch das Tempo. Entscheidend ist, dass der Schnee, dass der ordentlich vorhanden ist, dass er fair ist für alle. Das ist ein Augenmerk, auf das man legen sollte. Und ich bin Mitte der Woche dann auch live vor Ort, dass ich mir das anschauen kann und halt im wahrsten Sinne des Wortes die Nase in den Schnee und komme dann wieder zurück, um dann sagen zu können, wie die Beschaffenheit ist, damit ich dann aus Mainz viel besser über die WM berichten kann.
Bernd Eisenbichler, der sportliche Leiter der deutschen Biathletinnen und Biathleten, der hat für Pokljuka jetzt 4-5 Medaillen ins Visier genommen. Was sagst du zu dieser Prognose?
Wichtig ist immer bei solchen Medaillenprognosen, dass man die Mannschaft ordentlich einschätzt und sagen kann, das ist erreichbar. Aber die Athleten sind ja alle professionell genug, dass sie motiviert sind, gerade für eine Weltmeisterschaft und dass sie alles geben. Und von daher muss man gucken, dass man nicht zu viel Druck ausübt. Auf der anderen Seite ist ein gewisser Druck immer wieder auch wichtig, also das gute Verhältnis. Und ich sehe es auch so, dass diese Medaillen auf alle Fälle möglich sind. Die Athleten haben das vorher im Weltcup gezeigt mit den Siegen, ob das jetzt Staffeldamen war oder auch Einzel letzter Hand. Klar, die Norweger dominieren oder die Norwegerinnen auch. Also von daher ist ganz klar die Hauptfavoritenrolle auf andere Nationen gerichtet. Aber trotzdem ist Deutschland mit dabei und hat auch berechtigte Chancen auf die eine oder andere Medaille, wie schon Bernd Eisenbichler erwähnt hat.
Und wie schätzt du Arndt Peiffer ein? Der ist im Moment bei den Herren ja sehr konstant. Sieg in Hochfilzen, Podestplätze in Kontiolahti und Oberhof.
Er hat Erfahrungen über Jahre gesammelt und er kennt seinen Körper. Ihm liegen, wenn ich das jetzt mal so sage, auch die Strecken Pokljuka, da kommt er auch ganz gut rum. Aber dennoch auch der Danny Doll, der am besten im Weltcup gelegen ist, der auch sehr konstant gewesen ist. Und da denke ich, dass auch er eine Medaille holen kann. Und Erik Lesser, der wiedergekommen ist aus den letzten Jahren, wo er bei der Weltmeisterschaft nur in den Mixstaffeln und in der Staffel eingesetzt wurde, jetzt endlich auch wieder in dieser Saison stark, auch im Laufen kommt er zurück. Also auch beim Erik ist was möglich. Und von daher haben wir auch vom Gesamtweltcup gesehen, die drei ganz vorne mit dabei. Und da denke ich, Richtung Medaillen sind das die heißen Anwärter und ich bin gespannt.
Und gespannt sind wir bei den Frauen, vor allem auf Franziska Preuß, die gerade ihre beste Saison überhaupt läuft. Was zeichnet sie in dieser Saison aus deiner Sicht besonders aus?
Franzi Preuß, die hat über viele Jahre Erfolge gehabt und hat auch Misserfolge gehabt. Und ich denke, dass die erfolgreichen Athleten, und dazu gehört auch Franzi Preuß, gelernt hat, damit umzugehen. Und gut für die Franzi ist eben diese Stabilität. Also von daher war sie immer in den Punkten in jedem Weltcuprennen und das ist einfach top, dass man das erreichen kann und immer auch wieder dabei ist. Und das steigert natürlich auch dann das Bewusstsein und ich denke auch, dass die Franziska Preuß damit auch ganz viel positives Erlebnis und Erfolgserlebnisse auch gesammelt hat.
Ist denn eigentlich eine potenzielle Siegläuferin wie Franzi Preuß auch für die Moral der ganzen Mannschaft von Bedeutung?
Unbedingt. Also man ist ja auch als Biathlet oder als Biathletin ist man in einem Einzelstart, man ist auch in der Staffel Und da ist es ja dann so, dass wenn einer aus einer oder einer aus der Staffel oder aus einer Mannschaft sehr gut ist, dass man sich daran aufbaut oder auch eine gewisse Ruhe auch hat. Und somit hilft das auch in der großen Deutschlandmannschaft hilft das auch, wenn die Damen gut sind, dann hilft das auch den Herren und umgekehrt auch. Also von daher ist das gegenseitig immer wichtig und viele Fans erwarten das ja auch und sagen, hey, die machen das ganze Jahr, jetzt das Training und jetzt kommen sie zum Wettkampf und dann erwarten wir auch als Fans, dass da ordentlich was abgeliefert wird und das ist den Athleten ja auch bewusst.
ZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer im Gespräch. Das ZDF überträgt ab dem 17. Februar alle Rennen der Biathlon-WM 2021 in Pokljuka und darunter sind dann natürlich in der zweiten Woche auch die Highlights wie die Staffeln und die Massenstarts. Und heute geht's los mit den Mixstaffeln.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag so alles in der Sportgeschichte? Das haben wir für euch zusammengetragen in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Ach, Top des Tages und das freut mich sehr, ist Boris Herrmann, der Weltumsegler, nachdem er bei der Vendée Globe auf Platz 5 ins Ziel kam und so viel Pech hatte durch eine Kollision mit einem Fischerboot, als er doch eigentlich so aussichtsreich fast schon vorne lag. Ist er jetzt im Glück. Denn er ist der Sieger der Imoca Globe Serie. Das ist eine Serienwertung, die über 4 Jahre läuft. Und Herrmann hat in der Zeit zwar keins der 7 gestarteten Rennen gewinnen können, aber dafür hat er alle beendet, nie abbrechen müssen. Daher hat er am Ende die höchste Punktzahl eingefahren und ist deshalb sehr, sehr berechtigt, vielleicht auch als kleine Wiedergutmachung, top.
Ja, und unser Flop des Tages sind die Morddrohungen, die der englische Fußballschiedsrichter Mike Dean und seine Familie erhalten haben. Dean hatte in der letzten Woche ja am Samstag und unter der Woche insgesamt 2 Spiele der Premier League gepfiffen und dabei jeweils einen Spieler vom Platz gestellt. Und nach Beschwerden der Teams wurden beide Entscheidungen wieder aufgehoben. Und das rief natürlich die Hater in den sozialen Netzwerken auf den Plan, sodass Dean aus Sicherheitsgründen jetzt darum gebeten hat, am kommenden Spieltag lieber nicht eingesetzt zu werden. Also bei aller Aufregung um Schiedsrichterentscheidungen, es gibt da tatsächlich Grenzen, die auch der dümmste vermeintliche Fan einfach nicht überschreiten darf.
Geburtstagskind des Tages.
Ja, jetzt gehen wieder Glückwünsche raus an alle Geburtstagskinder des Tages. Stellvertretend gratulieren wir natürlich jetzt vor allem den Sportstars zum Geburtstag. Aber wenn ihr heute habt, ihr seid auch angesprochen.
Definitiv. Heute vor 118 Jahren wurde Matthias Schindler geboren. Schindler galt als einer der besten österreichischen Fußballer seiner Generation, war Mittelstürmer und ja auch Kapitän des legendären Wunderteams und er starb im Alter von nur 35 Jahren an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Um diesen plötzlichen Tod, da ranken sich viele Mythen und Gerüchte.
71 Jahre wird heute der Superschwimmer der frühen 70er Jahre, Marc Spitz, der Mann, der bei Olympia in München 7 Goldmedaillen holte. Ein ausführliches Porträt übrigens hört ihr in unserem Olympia-Podcast Flair der Ringe.
Und 66 Jahre alt wird heute der White Shark, Greg Norman, der große australische Golfer, der weltweit 86 Turniere gewann und auch 2-mal die British Open für sich entschied. Allerdings bei den anderen Majors oftmals wegen ziemlich verkorkster Schlussrunden dann am Ende scheiterte. Allein im Jahr 1986 war er bei allen 4 Majors als Führender in den letzten Tag gegangen, gewann am Ende aber nur The Open.
Und wir bleiben noch beim Golf. Lexi Thompson wird heute 26 Jahre jung. 2014 gewann sie ihr bisher einziges Major, das ANA Inspiration, holte sich 2017 die Ware Trophy und im gleichen Jahr gewann sie auch das Race to the CME Globe.
Happy Birthday und alles Gute diesen Vieren und allen anderen natürlich, die heute was zu feiern haben. Natürlich auch den nicht sportlichen Geburtstagskindern des Tages.
Heute in der Sportgeschichte.
Im Jahr 1910 durch einen Sieg in der 10. und letzten Partie der Schach-WM, da hat es den ausgleichenden Stand von 5:5 gegeben und der Deutsche Emanuel Lasker, der konnte damit den Weltmeistertitel erfolgreich verteidigen. Bei Gleichstand, da gewinnt ja der amtierende Champ und so hat er den österreichischen Herausforderer Karl Schlechter dann noch geschlagen. Schlechter war nicht unbedingt schlechter, sondern gleich gut, aber trotzdem am Ende unterlegen.
Schauen wir mal 19 Jahre später, 1929 also. In Spanien wird der erste Spieltag der Primera División, der höchsten Fußballliga des Landes, ausgetragen.
Und 1990, da gab es Boxen an diesem Tag, nämlich den Fight zwischen James Buster Douglas, dem US-Amerikaner, und Mike Tyson, Iron Mike, in Tokio, im Tokio Dome. Und diesen Fight, den gewann völlig überraschend Douglas per K.O. in der 10. Runde und damit wurde er Schwergewichtsweltmeister im Boxen und entthronte Iron Mike.
Unfassbar, oder? Das geht wirklich in die Geschichte ein. Naja. Und wir haben ein paar Mutmacher übrigens noch fast zum Abschluss für das deutsche Biathlon-Team, das ja heute in die Weltmeisterschaft startet. Denn an diesem Tag in der Sportgeschichte gab es immer wieder viel zu holen. 2007 zum Beispiel holten Andrea Henkel, Martina Klago und Kathi Wilhelm den kompletten Medaillensatz im Massenstartrennen bei der Weltmeisterschaft in Antholz oder bei Olympia 2018. Da gewann Laura Dahlmeier Gold im Sprint.
Absolut gutes Omen, würde ich mal sagen. Und dann wollen wir nicht vergessen, aus Wintersportsicht, dass an diesem Tag 2018 auch noch Skispringer Andreas Wellinger Olympiasieger von der Normalschanze geworden ist und 2014 Maria Höfel-Riesch die Olympiakombination gewann. Also wirklich ein toller Wintersporttag aus deutscher Sicht.
Stand jetzt aktuell.
Heute starten übrigens nicht nur die Biathletinnen in ihre WM, sondern auch die WM im Skicross geht los. Bis zum 13. wird die ja im schwedischen Idre Fjäll ausgetragen und 4 Athleten des DSV sind dort am Start. Für Niklas Bachsleitner, Ferdinand Dorsch, Cornel Renn und Florian Wimsmann steht heute zunächst mal die Qualifikation auf dem Programm, ehe Samstag dann die Finalrunden steigen. An einem Ort, an dem sich speziell Niklas Bachsleitner extrem wohlfühlt, oder?
Persönlich für mich nicht ganz so schlecht, weil ich da ja vor einer Woche mein Podium hatte, das erste. Und was man auch ganz klar sagen muss, ich habe jetzt 11 Weltcups gefahren in meiner Karriere und 5 davon in Idre. Also die meiste Weltcup-Erfahrung habe ich auf dem Kurs. Und der Kurs besteht auch hauptsächlich eigentlich nur aus Wellen und das ist eigentlich mein Lieblingselement im Skicross und da bin ich auch relativ gut und schnell. Von dem her gehe ich da jetzt relativ motiviert mal rein in die WM und mein Ziel ist aber trotzdem das gleiche wie bei den Weltcups, Top 16, also mindestens Viertelfinale und alles, was dazu kommt, ist dann Zugabe.
Ebenso wie Bachsleitner feiert auch Ferdinand Dorsch seine WM-Premiere und erzählt uns ein bisschen was über die Eigenarten des Kurses in Idre, der ja nur Ersatzaustragungsort ist, da die WM ja eigentlich in China geplant war.
Der Kurs in Idre gehört von den Elementen her mit zu den größten und coolsten im ganzen Weltcup-Kalender und der Kurs zeichnet sich insbesondere halt durch die lange Zielgerade aus, wo aufgrund von Windschatten immer noch sehr viel möglich ist. Dementsprechend sind die Rennen auch meistens ziemlich speziell und sehr taktisch geprägt. Wir waren ja schon im Januar für Weltcups oben in Idre. Da bin ich zweimal bis ins Viertelfinale gekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt bei der WM noch den ein oder anderen Fehler und auch taktischen Fehler vermeiden kann, sodass es dann nochmal ein bisschen weiter nach vorne geht. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf den Kurs und bin ziemlich heiß auf die Rennen oben.
Heiß dürfte auch Cornel Renn sein, der dritte WM-Ersttäter im deutschen Team, der seine Qualifikation übrigens ausgerechnet in Idre eingetütet hatte, auf einem aus seiner Sicht wie gesteckten Kurs.
Ja, der Kurs in Idre ist eigentlich ziemlich cool. Die Elemente Wasser, das ist halt anstrengend wie Sau darunter. Ich weiß gar nicht, der Zielgerade ist allein schon knapp 800 Meter, haben sie gesagt, und über 60 verschiedene Elemente auf dem Kurs, also da müssen die Beine schon arbeiten. Da wissen wir dann auch, für was wir die Kraftausdauertests im Sommer machen.
Und last but not least lassen wir natürlich auch noch den erfahrensten der 4 Deutschen zu Wort kommen, Florian Wilmsmann, zum dritten Mal bei einer WM dabei und diesmal mit einem ganz klar definierten Ziel vor Augen, trotz des Austragungsortes.
Diesmal ist echt so, dass ich sage, ich will eine Medaille gewinnen. Oder vor der Saison war das Ziel. Wenn man meine letzten Ergebnisse dort anschaut, ist eher durchwachsen, wobei ich dieses Jahr das erste Mal, sag ich mal, oben war und echt ein gutes Gefühl auf dem Kurs hatte bei den Weltcuprennen. Im Sprint-Event hat es ja schon einigermaßen gut hinkommen mit dem achten Platz. Von dem her weiß ich ja, dass ich einen Speed auf der Zielgeraden habe. Bin ziemlich motiviert, da richtig anzugreifen und mal zu zeigen, dass es auch oben auf dem Kurs bei mir funktionieren kann.
Die deutschen Starter bei der Skicross-WM in Schweden. Heute geht's los mit der Qualifikation. Daumen drücken, dass das Quartett dann auch am Samstag bei den Rennen durchstarten darf.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir selbstverständlich für euch im Blick und auch unsere Tipps dazu.
Ja, es gibt ein bisschen Fußball. Copa del Rey, Hinspiel des Halbfinals zwischen Sevilla und dem FC Barcelona. Achtelfinale im FA Cup. Da spielen unter anderem Swansea gegen Manchester City und Everton gegen Tottenham. Und Coppa Italia, Halbfinal-Rückspiel findet auch statt. Atalanta gegen Napoli. Hinspiel endete 0:0. Ich würde mal sagen, heute müssen Tore fallen.
Allerdings, und Tore fallen garantiert, also das ist einfach so in diesem Sport, nämlich beim 28. Spieltag der deutschen Eishockeyliga, die Grizzlies Wolfsburg empfangen die Düsseldorfer EG, Ingolstadt Straubing Ice Tigers und Augsburger Panther spielen gegen den EHC aus München. Am 17. Spieltag in der Basketball-Bundesliga spielt Ludwigsburg gegen Braunschweig, Chemnitz gegen Vechta, Oldenburg gegen die Towers aus Hamburg und Bayreuth empfängt Göttingen.
Und wie gehört, startet ja heute die Biathlon-WM in Pokljuka mit der Mixstaffel. Und letzte Information, vor dem Start heute Nachmittag gibt es jetzt direkt aus dem deutschen Lager von Arndt Peiffer im Interview mit Stefan Schwarzbach vom DSV.
Verrat uns doch mal, wie ihr an den Start gehen werdet.
Ja, es ist alles aufgestellt und gerichtet. In diesem Jahr eine Neuerung zur WM, dass die Herren beginnen dürfen. Deswegen läuft der Erik auch auf Start als unser erfahrenster Startläufer. Ich darf die Position 2 laufen. Anschließend darf ich auf die Denise übergeben, die 3 läuft. Und die Franzi Preuß wird am Ende das Ding nach Hause laufen.
Diese Regeländerung, diese Umstellung, dass erst die Herren und dann die Damen starten, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Taktik, auf das Herangehen, auf die Aufstellung?
Etwas, denn wenn die Herren beginnen, bedeutet das, dass alle 7,5 Kilometer laufen. Das heißt, 1,5 Kilometer länger als normalerweise die Damen in ihrer Staffel laufen. Das heißt, es ist etwas lauflastiger natürlich. Das kommt unseren Damen, glaube ich, eher entgegen. Und ansonsten für uns Herren ist es eher normale Streckenlänge. Und ja, unser Ziel ist natürlich für den Herrenteil am Anfang einen guten Job zu machen und erstmal bei der Musik dabei zu bleiben und mit der Führungsgruppe zu übergeben. Das ist unser Ziel.
Also entspannt wird es trotzdem nicht auf jeden
Fall. Definitiv nicht, nein.
Und dann werden die Organisatoren der Ski-WM in Cortina versuchen, heute den ersten Wettkampf über die Bühne zu bringen. Alle bisher angesetzten mussten ausfallen. Ob die Kombination der Herren über die Bühne gehen kann, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, aber ganz egal, was da passiert, wir sind auf jeden Fall morgen wieder für euch da mit den Themen, die das Tagesgespräch bestimmen werden, hier bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns gerne auch Sterne bei iTunes und hört weiter fleißig meinsportspodcast.de.
Ja, Sport für die Ohren rund um die Uhr gibt's bei uns und wir sagen bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.